Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Der Tag, an dem der Regen kam, ist Angelique Kerber ausgeschieden. Tamara Korpac ist in einem dramatischen Finale weitergekommen. Janne Struff souverän weiter. Und am Ende gab es eigentlich einen eher ruhigen Tag mit ganz vielen Favoritensiegen. Herzlich willkommen zu Tag 3 unserer Rückschau hier, unserer Daily-Rückschau auf die French Open von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei. Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Du weißt, ich beschwere mich wirklich selten über meinen jetzigen Job. Das weißt du. Aber wenn so zwischen 11 und 16:30 Uhr nur Matches auf dem Longlen und auf dem Chatrier laufen, die alle wirklich nicht gut sind, beziehungsweise uninteressant oder klar und deutlich, dann kann sich schon so ein Tag hier ziehen in den Katakomben des Chatrier.
Ja, war schon ein bisschen öd, ne?
Ist schon öd, ja.
Die arbeitende Bevölkerung oder die von 9 bis 5 arbeitet, wird sich nicht beschwert haben. Auf der anderen Seite abends liefen dann irgendwie 15 Matches gleichzeitig. Ja. Da war jetzt natürlich auch nicht viel rauszuholen. Also war ein bisschen geschenkter Tag. Aber wir sind bei einem Grand Slam passieren, vor allem zum Anfang hin. Und wenn wir dann später irgendwie, weiß ich, am nächsten Sonntag oder Montag oder Dienstag haben und es noch 4 oder 6 oder 8 Matches gibt, dann kann man die natürlich wunderbar verteilen auf den beiden Courts. Aber sowas heute. Ja, nicht der spannendste Tag.
Es war zwischendurch ein bisschen zäh. Und du hast es gerade gesagt, als das Spiel aufgenommen werden konnte auf den Außenplätzen, wir sprechen natürlich auch noch über die Matches auf den großen Hauptplätzen, da fand sich Angelique Kerber in ihrem Match gegen Arantxa Rus auf Platz 2 wieder. Und Platz 2 hört sich jetzt erstmal gar nicht so schlecht an. Man denkt so, ja, Chatrier, Longlen, vielleicht noch der Simone Mathieu, aber dann kommt schon der Court 2. Ja, der Court 2 ist einer der ganz kleinen. Da wird eigentlich nur trainiert, beziehungsweise da werden Doppel gespielt. Einzel für Einzel ist der gar nicht vorgesehen. Die Doppel wurden heute komplett abgesagt, die eigentlich gespielt werden sollten. Und dann wurde dort Einzel gespielt. Und Angelique Kerber musste auf einem der kleinsten Courts wirklich ran gegen Arantxa Rus. Und es waren viele deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer da und es waren lange Schlangen vor den Toren. Und ich möchte mal so sagen, wenn ein Mann 3 Grand-Slam-Titel gewonnen hätte in seiner Karriere, die Nummer 1 der Weltrangliste gewesen wäre, dann wäre er weder auf Court 6, wo Angelique Kerber eigentlich angesetzt worden war, noch auf diesem Platz 2 angesetzt worden. Das behaupte ich jetzt mal. Und da fand ich, das war eine interessante Entscheidung der French Open.
Wie groß ist er denn, damit wir uns das vorstellen können?
Also 500, 600 Leute passen da wohl hin. Aber es war viel zu wenig Platz für die Leute, die eigentlich rein wollten.
Ja, es sind ja auch mal viele Zuschauer aus Deutschland
in
Paris. Ne? Gerade so in den ersten Tagen kennt man ja eigentlich, dass da gefühlt immer so 2000 oder so von auf der Anlage rumlaufen. Vielleicht hier jetzt total falsch, aber
nee, hätte ich aber auch gesagt. Heute wurde viel Deutsch gesprochen auf der Anlage.
Ja, ich meine, ist ja auch ein liegt nah für uns, ist ein tolles Turnier, ist absolut verständlich. Ja, ist natürlich heute wirklich fast so ein bisschen im Tagesgeschehen untergegangen, lag auch an dem Court, lag eben auch daran, dass sie wirklich fast versteckt worden ist. Und Arantxa Rus kennt das, die wird damit leben können. Ich weiß gar nicht, ob Kerber das angesprochen hat. Wahrscheinlich war es ihr am Ende auch ziemlich egal, oder?
Kerber hat gesagt, ihr war es tatsächlich egal. Sie hat gesagt, ich musste damit leben. Man hat uns früh genug Bescheid gesagt, dass es von Platz 6 auf Platz 2 ging. Und sie hatte gesagt, das war okay für sie. Sie hat es hingenommen. Sie hat allerdings verloren, ihr Match gegen Arantxa Rus mit 4-6 und 3-6. Und ich hatte die ganze Zeit während des Matches hatte ich das Gefühl, Kerber ist eigentlich dran. Aber und da hören wir gleich nochmal in den O-Ton rein von Angelique Kerber. Die Bedingungen spielten ihr nicht so richtig in die Karten. Und, das muss man auch sagen, Arantxa Rus spielte eine wirklich gute Partie heute.
Ja, also das Erste, was bei Rus raussticht, ist eine extrem hohe Aufschlagsquote. Mhm. Und die ist auch benötigt. Also sie ist eine, die kriegt relativ viele rein, weil sie jetzt eher so diesen klassischen spinny reindrehenden Aufschlag hat, der jetzt irgendwie nicht sonderlich gefährlich ist, sondern einen Ballwechsel starten soll, aber ich sag mal, den kriegt sie im Schnitt so mit vielleicht 70% rein. Heute waren es, glaube ich, über 85%. Es hat einen Riesenunterschied gemacht, dass immer, wenn der Druck da war, sie sich darauf verlassen konnte. Dann waren die Bedingungen dahin dahingehend gut, dass Kerber nicht die Fähigkeiten hatte, heute wirklich durch die Defensive von Ruß durchzukommen, weil Ruß ist eine fantastische Defensivspielerin auf dem Sand und Ruß hat einen, finde ich, guten Topspin. Und mit dem Topspin hat sie so viel Tiefe reingebracht, dass Kerber da eben auch nicht richtig gegen angreifen konnte, vor allem auf der Vorhand. Da mag Kerber das jetzt nicht unbedingt, wenn sie da mit den hohen Bällen gefüttert wird. Und es war eine ziemlich enge Geschichte, aber es fühlte sich jetzt für mich auch nie so an, als wenn Kerber da richtig ins Match reinkommen würde. Die Chancen, die da waren oder wo sie dann zum Beispiel mal einen Break zurückgeholt hat oder wieder zurück in die Sätze gekommen ist, das Ruß dann davongezogen. Man muss wirklich sagen, Ruß hat für ihre Verhältnisse heute ein sehr gutes Match gespielt. Mhm.
Möchte ich auch sagen. Und Kerber, es gab eine Situation, Ende des ersten Satzes bei Satzball von Arantxa Rus. Da gibt es eine lange Rallye. Kerber wird in die Vorhandecke geschickt und der Ball sah aus, als würde er nicht mehr von Kerber zurückgebracht werden. Ein Zuschauer dann hat dann schon laut aufgeschrieben. Kerber hat gedacht, erst der Ball wäre aus gewesen, hat den Ball noch zurückgespielt, aber Rus machte dann den Punkt. Und das war natürlich ein Grund für eine Beschwerde von Kerber beim Schiedsrichter. Der hat allerdings gesagt, ich kann leider nichts gegen die Zwischenrufe machen. Wenn er nochmal auffällig wird, dann kann ich ihn des Platzes entfernen lassen. Aber das ist leider nicht anders möglich. Und da hat sie dann Pech gehabt. Und hast du, ne, du hast es wahrscheinlich nicht gelesen, aber die Bildschlagzeile dazu. Fan-Eklat bei Kerber pleite. Da war ich beeindruckt von der Schlagzeile.
Es war aber nicht der Bildreporter, der reingerufen hatte, oder?
Nein.
Um den Eklat zu erzeugen. Das würden wir ihm auch nicht unterstellen wollen, dass er sowas machen würde. Nein, ich habe die Bildschlagzeile nicht gesehen. Aber ich kann mir vorstellen, wie sie zustande gekommen ist. Ich saß neben dem Poeten schon ein, zweimal. Schöne Grüße an ihn. Und weiß, wie er seine Schlagzeilen und seine Überschriften zustande bringt.
Ja, ich war beeindruckt von der Schlagzeile, weil ich eigentlich gar nicht so, also ich hatte es so abgetan, als ja, das war jetzt Pech, aber dann die mit der Schlagzeile zu eröffnen, Chapeau. 4-6-3-6 am Ende hieß es und in der Pressekonferenz habe ich erst Angelique Kerber nach ihrem Fazit befragt. Das hat sie dazu gesagt.
Ja, definitiv. Also im ersten Satz waren es 1-2 Punkte. Da war sie einfach lucky, besonders auch bei dem Satzball dann auch, wenn man es so sagt, dann auch 1-2 Bälle. Und im Großen fand ich, habe ich gar nicht schlecht gespielt, aber sie hat einfach dann in den Momenten einfach aggressiver gespielt. Und die Wetterbedingungen waren jetzt auch nicht perfekt für mich. Das kann ich eigentlich nur sagen. Also ich hätte mir natürlich gewünscht, dass das andersrum gelaufen wäre.
Und dann, ich bin heute mal wieder ein bisschen in die Ursachen oder in die Grundlagenforschung gegangen, was denn Olympia angeht. Und heute habe ich gelernt, und das muss ich zugeben, dass ich es heute erst gelernt habe, dass man auch mit einem Protected Ranking bei Olympia antreten kann. Und Angelique Kerber kann dieses Protected Ranking dann im Juli ziehen und kann zu den Olympischen Spielen nach Paris fahren. Und nach der Olympiaplanung habe ich sie auch gefragt. Und das hat sie dann noch dazu gesagt.
Ja, also ich spiele jetzt geht's aufs Rasen, Berlin, Bad Homburg, Wimbledon. Das ist der Plan. Und dann schauen wir mal, aber dann geht's nochmal auf Sand dieses Jahr. Irgendwie freue ich mich auch drauf, weil das nochmal eine Challenge ist. Olympia ist nochmal was ganz anderes, ganz Besonderes. Und es wird auf jeden Fall noch ein spannender Sommer, der vor mir liegt.
Ja, sie freut sich auf den Rasen. Das, glaube ich, konnte man raushören.
Ja, ich meine, realistischerweise ist das natürlich auch der Belag, wo noch was gehen könnte. Aus zwei Gründen. Sie ist wahrscheinlich noch besser als viele auf dem Rasen. Werden wir jetzt eigentlich sehen, aber ich würde davon ausgehen. Und das andere ist, dass sie viel mehr Erfahrung hat. Also sie hat halt einen Haufen Matches auf dem Rasen gespielt. Und wenn man sich die jüngere Generation anguckt, die ja dann zum Beispiel auch ein Turnier nicht hatte während Covid, da sind viele dabei, die haben vielleicht 15, 20 Matches auf dem Rasen gespielt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass eine Kerber das für sich nutzen kann. Sie kann natürlich auch Pech haben und in der ersten, zweiten Runde wieder auf einen großen Namen treffen oder auf eine Spielerin, der der Rasen auch gut liegt. Aber ich glaube, wenn sie in so einem Teil der Auslosung landet, wo sie sich reinspielen kann in das Turnier, dann könnte da doch nochmal ein guter Lauf bei rumkommen.
Sie spielt also jetzt Berlin, Bad Homburg und dann Wimbledon. Arantxa Rus trifft jetzt auf Elena Rybakina. Die hatte heute keine Probleme gegen Gret Minnen, hat 2-0 im ersten Satz zurückgelegt und hat sie hintereinander 10 Spiele gemacht und hat am Ende mit 6-2, 6-3 gewonnen. Sie hat eine etwas komische Pressekonferenz gegeben, wo sie von den Fragen gelangweilt war und dann auch nur einfache Antworten gegeben hat und hat gesagt, ja, das ist also heute ein bisschen langweilig. Und da dachte ich, was ist denn da in Elena Rybakina reingefahren? Aber wir haben es nicht rausgefunden, was mit ihr los war. Auf jeden Fall war es eine souveräne Leistung und ich glaube, darauf kann sie aufbauen und sie kann sich so ein bisschen in dieses Turnier spielen, weil sie ist natürlich die klare Favoritin gegen Arantxa Hus.
Hatte sie nicht vor ein paar Tagen diese Aussagen gemacht zum Head-to-Head gegen Sabalenka und gegen Świątek, die
ihr
so ein bisschen, glaube ich, im Mund umgedreht worden sind? Ich kriege sie auch nicht ganz zusammen. Ich habe sie eigentlich nur in einer Überschrift gesehen, so unter dem Motto, ja, das Matchup gegen Świątek fällt mir halt viel leichter als das gegen Sabalenka. Und ich habe das Gefühl bei ihr, sie oszilliert auch immer zwischen relativ klare Ansagen oder auch mal Beschwerden. Wir erinnern uns an die US Open-Geschichte, wo sie de facto gesagt hat, sie ist auf dem Parkplatz abgeschoben worden. Okay, das war jetzt Jankovic, die es damals gesagt hat, aber sie meint ungefähr dasselbe. Und welchen, wo sie jetzt sehr lieb, aber ein bisschen langweilig ist in ihren Pressekonferenzen. Und irgendwie geht es immer zwischen beiden hin und her. Und ich frage mich, ob es jetzt damit zu tun hatte, dass sie das rausgehauen hat vor ein paar Tagen. Und das Match an sich, man hat einfach gesehen, Minnen ist der Inbegriff der Solidität und Rybakina kann eigentlich alles 10% besser. Minnen hat nicht gut aufgeschlagen und Rybakina ist dann einfach eine, die das dann auch nutzen kann, weil die ja jetzt auch in ihrem Spiel nicht so wild ist, sondern die zieht so ihr Ding durch und das hat dann heute gereicht. Das wird auch gegen Ruus reichen, weil der Topspin, glaube ich, der geht genau in die Hitting Zone von Rybakina rein. Also das, denke ich, war jetzt mal ein lockerer Aufgalopp.
Wo du gerade von Sabalenka gesprochen hast, die hat heute gegen Erika Andreeva kurzen Prozess gemacht, 6-1, 6-2, trifft jetzt auf Mayuka Uchiyama, die hat gegen Escorihuela aus Spanien gewonnen. Julia Putintseva war ganz klar weiter gegen Sloane Stephens, 6-1, 6-2, das habe ich nicht so klar erwartet. Emma Navarro gegen Zeynep Sönmez aus der Türkei, 6-2, 6-0, trifft jetzt auf Zara Errani, die 6-3, 6-2 gegen Anna-Karolina Schmidlova gewonnen hat. Können wir noch einmal gerade Zara Errani würdigen?
Und meinen Olympiatipp, dass Schmiedler meine Medaille holt.
Wird, ja, genau, den können wir auch noch gerne würdigen. Ja.
Ich glaube, die ist nicht qualifiziert. Ja, ich meine, Errani, wirklich vom Spielerischen her immer einer meiner Lieblinge auch über die Jahre gewesen und gibt ja für sie auch keinen Grund, jetzt noch spielen zu müssen, weil sie hat so viel Erfolg gehabt, sie hat so viel verdient. Ich kann mir vorstellen, dass sie es wirklich auf eine Olympiamedaille absieht und das auch realistischerweise im Doppel. Im Einzel kommt sie wahrscheinlich nicht mehr wirklich über diese Marke der Top 80 hinaus. Ich sehe sie sich da nicht mehr oben etablieren. Dafür fehlt ihr dann so ein bisschen Explosivität, die sie früher hatte. Aber
und der Aufschlag, ne?
Ja, das stimmt, aber der war nie so beeindruckend. Also der war früher nicht beeindruckend und jetzt ist er häufig non-existent, ne? Und Sie war früher schon eine sehr schnelle und explosive Spielerin und das ist auch so ein bisschen weg. Aber es könnte natürlich reichen für eine Olympiamedaille und ab und an für so ein gutes Resultat wie ihr.
Ich bin mir sicher, dass sie und Jasmine Paulin eine Olympiamedaille holen. Das verspreche ich dir jetzt komplett, dass die beiden eine Olympiamedaille holen. Das ist für mich eine ausgemachte Sache.
Ja, also ich meine, Olympia ist natürlich immer das Ding, wer wird gesetzt, ne?
Ja, ja.
Wenn die jetzt in der ersten Runde auf Goff Pegula treffen, dann sind wahrscheinlich schon, ist ein Medaillenteam schon weg. Also müssen wir mal abwarten.
Madison Keys hat ganz klar gewonnen gegen Renata Sarasua aus Mexiko, 6-3, 6-2, trifft jetzt auf Maya Sherif, die hat gegen Yue Yuan mit 6-1, 6-3 gewonnen. Yue Yuan, 6 Spiele auf Sand in dieser Saison oder in dieser Sandplatzsaison, 6 Niederlagen. Daria Kasatkina ganz klar weiter gegen Magdalena Frech, 7-5, 6-1, trifft jetzt auf Peyton Stearns, die hat in einem der Match-Tiebreaks heute mit 10-6 gegen Lucia Ciric-Bagaric gewonnen und hat schon nach 7 Punkten gefeiert. 2024, und wir müssen immer noch Spielerinnen und Spielern erklären, dass der Match-Tiebreak im 5. oder im 3. Satz bis 10 geht. Mira Andreeva trifft jetzt auf Viktoria Azarenka. Mira Andreeva hat gegen Emina Bektas gewonnen und Azarenka gegen Nadia Podoroska. Viktoria Azarenka gegen Mira Andreeva. Count me in, das Spiel gucke ich mir auf jeden Fall an.
Ja, und waren beides sehr lockere Siege. Andreeva gegen Bektas, da hat man gesehen, Bektas mag einfach überhaupt nicht den Sand. Also die ist gar keine Sandplatzspielerin, da musste Andreeva auch irgendwie gar nicht groß anziehen. Beim Match Azarenka-Podoroska war ich schon überrascht. Podoroska war irgendwie total farblos heute. Die hatte eigentlich genug Waffen, genug Spin in ihrem Spiel, um sowas ein bisschen kompetitiver zu machen. Aber das, was ich gesehen habe, war einfach nur so ein bisschen bla. Und Azarenka hat das ganz locker durchgezogen. Da lagen die Bedingungen sicherlich ein bisschen besser, aber mit so einem klaren Sieg hätte ich nicht gerechnet. Und hier würde ich jetzt einiges an Feuer in der nächsten Runde erwarten.
Elise Mertens hat gegen Maria Lourdes Carlet gewonnen, 6-3, 7-6. Der zweite Satz war eng. Trifft jetzt auf Petra Martic, die hat gegen Kristina Mladenovic mit 6-4, 6-4 gewonnen. Mladenovic war eine der 8 Wildcard-Spielerinnen und die Wildcard-Spielerinnen sind 0-8 in dieser ersten Runde gegangen. Jelena Svitolina, die hat gestern schon gespielt, Entschuldigung, das ist ein bisschen durcheinander, gerade in der ersten Runde, wo es über 3 Tage geht. Qin Wenzhang hat gegen Alizé Cornet gewonnen mit 6-2 und 6-1. Alizé Cornet hat ihr letztes Match bestritten. Sie hat 69 Grand Slams hintereinander bestritten, 72 insgesamt. 6 WTA-Titel im Einzel, 6 WTA-Titel im Doppel und wurde heute um 12 Uhr auf dem dann doch recht stimmungsvollen Philippe Chatrier verabschiedet. Auch da hätte ich jetzt gesagt, da wäre ein männlicher Gegenpart, der 69 Grand Slams hintereinander spielt, zu einer besseren Uhrzeit verabschiedet worden.
Vor allem im Heimatland, ne?
Ja.
Also ein Äquivalent zu so ein bisschen Feliciano Lopez, ähnliche Karriere, ähnliche Erfolge gehabt. Heute natürlich eine schöne Ironie der Geschichte, die erste Spielerin, gegen die Cornet damals in Paris verloren hat bei den French Open 2005, hat sie heute geehrt, nämlich Amélie Mauresmo, die damals noch nie ein Grand Slam Turnier gewonnen hatte. Und da ist Cornet damals als 15-Jährige angetreten. Und so von der Art her wirklich einer meiner Lieblinge im Tennis, muss ich sagen. Fand sie immer sehr offen, sehr erfrischend, sehr lustig. Die wird garantiert irgendwas im Tennis machen. Also die sehen wir, weiß ich, in einem Jahr da irgendwie als große Expertin im französischen Fernsehen oder so. Da bin ich mir ziemlich sicher, die ist sehr eloquent und charismatisch. Man hat heute gesehen, da war nicht mehr viel über. Zhang konnte das einfach so durchservieren und da hatte Cornet dann auch nichts entgegenzusetzen. Das war jetzt wirklich eher eine freundliche Verabschiedung als ein Match, was jetzt sonderlich spannend war.
Alizé Cornet verabschiedet sich auch in die Rente, ohne von einer Spielerin verklagt geworden zu sein. Verklagt worden zu sein.
Naja, noch kann sie noch probieren, ne?
Ja, genau. Obwohl der Fall ist, glaube ich, verjährt inzwischen. Ah ja. Wir müssen noch auf ein Spiel eingehen und das war das Spannendste und das war mit eins der stimmungsvollsten Matches tatsächlich und das hätte man vorher nicht erwartet. Das war das Match zwischen Tamara Korpac und Aisling Kruger. Und ich habe nach dem ersten Satz, ich habe ein bisschen was vom ersten Satz gesehen und habe ich gedacht, ja, Korpac hält gut mit und das ist ihr erstes Match nach Verletzungspause. Sie hatte in Charleston gegen Daria Saville verloren, seitdem hatte sie 2 Monate Pause gemacht. Und da habe ich gesagt, ja, also das wird in 2 Sätzen vor sich gehen und Aisling Kruger hat gute Ergebnisse in diesem Jahr bislang gehabt. Aber Tamara Korpac hat einen ziemlichen Kampfgeist entwickelt im Laufe dieses Matches, gewinnt im zweiten Satz mit 6-4, lag im dritten schon mit Break vorne, hatte dann auch Matchball, musste dann noch das Break hinnehmen, dann schlug Aisling Kruger aufs Match auf, wieder Break, dann ging es in den Match-Tiebreak. Im Match-Tiebreak hatte Korpac bei 8-8 einen Doppelfeder gespielt, dann war ein Matchball für Kruger. Die spielt bei 9-10 spielt oder 9-9 spielt sie nochmal ein Doppelfehler und dann gewann am Ende Tamara Korpac mit 11-9 im dritten Satz im Match-Tiebreak und hat jetzt seit Wimbledon letztes Jahr jedes Mal die zweite Runde erreicht bei einem Grand Slam und, wie ich heute auch lernen durfte, hat sogar noch wirklich große Chancen für Olympia nominiert zu werden.
Ja, weil einfach so viele Amerikanerinnen und wahrscheinlich Russinnen und
Tschechinnen
in diesen Top 50 sitzen.
Ja,
ne?
Ja.
Also der Sieg heute war natürlich sehr wichtig. Der ist ja auch immer gut fürs Portemonnaie. Korpac wirklich keine Großverdienerin und kommt, glaube ich, jetzt auch nicht aus einem Großverdienerinnen-Hintergrund. Also die freut sich bestimmt auch darüber und hat sich ja so ein bisschen jetzt festgesetzt da oben und hatte jetzt Pech, dass sie in dem Teil der Saison, von dem ich sagen würde, das ist eigentlich ihr Bester, dass sie da aussetzen musste. Und sie hat heute halt auch gezeigt, warum sie sich da oben festgesetzt hat. Also Kruger hat viele, viele unerzwungene Fehler gemacht, auch durchaus schnell im Ballwechsel drin. Sie hat sie aber auch gemacht, weil sie weiß, dass Korpac halt sehr viel zurückbringt. Korpac ist wirklich gut auf den Beinen. Korpac spielt sichere, gute Schläge und Kruger war da heute ein bisschen wilder als Korpac und auch ein bisschen unerfahrener natürlich. Das muss man auch sagen. Korpac ist sich ja wirklich über die Jahre gestellt auf der ITF-Tour und wäre nicht überrascht, wenn die das noch 2-3 Jahre so durchziehen kann.
Korpac habe ich in der Pressekonferenz gefragt, wie denn ihr Fazit sei und wie es ihrem Rücken geht, weil wie gesagt, sie hat sich in Charleston damals den Rücken verletzt und seitdem hatte sie nicht mehr gespielt und das hat sie geantwortet in dieser Pressekonferenz. Das war ein wilder Ritt, vor allen Dingen im dritten Satz. Wie war es denn aus Ihrer Sicht?
Hart. Also ein hart umkämpftes Match. Ich habe es ehrlich gesagt etwas bereut, bei 5-4 den Matchball nicht genutzt zu haben und habe mir dann ein bisschen einen Kopf gemacht, aber ich habe versucht einfach nur zu kämpfen und konnte es am Ende noch drehen, weil bei 8-8 im Champions Tiebreak dann, also im Match Tiebreak, dann den Doppelfehler den Matchball irgendwie abwehren können. Ich glaube, ich habe den Vorhand irgendwie rausgefischt mit Slice und habe dann einfach gekämpft und den Ballpunkt irgendwie gewonnen. Und dann macht sie bei 9-9 einen Doppelfehler, natürlich ein bisschen lucky, aber beim Matchball habe ich dann mir gesagt, ich muss einfach mutig spielen und nicht so ein bisschen shaky, wie ich vorher mal ein bisschen zwischendurch gespielt habe. Und hat es auch geklappt.
Wie geht's dem Rücken? Weil in Charleston habe ich den Rücken verletzt. Was
ja,
war da die ganze Zeit? Sie haben sich zwischendurch auch an den Rücken gefasst beim Match.
Ja, genau. Also ich habe ehrlich gesagt, das fing an in der zweiten Runde bei den Australian Open. Das war im ISG, da hatte ich so eine Blockade drin und seitdem hatte ich da halt Probleme und Schmerzen. Das war halt auf der rechten Seite vom ISG ein Knochenmarködem und habe dann wirklich 2 Monate mit Schmerzen gespielt, weil ich hatte immer gedacht, okay, ich stretch mich ein bisschen, das ist nur muskulär oder so. Konnte halt nicht mein bestes Tennis spielen. Und das wurde in Charleston auf Sand, da wurde es wirklich echt schlimmer. Und da konnte ich auch wirklich nicht mehr so die Rückhand erlaufen und ordentlich spielen. Dann habe ich 2 Monate jetzt pausiert und gar nichts gemacht und jetzt etwas über eine Woche nur Vorbereitung gehabt. Matchpraxis fehlt ein bisschen, die Match-Fitness auch, aber deshalb habe ich im dritten Satz ein bisschen Krämpfe bekommen im Fuß. Aber ich habe versucht, das zu ignorieren und ich habe im Rücken eine Spritze bekommen auch, weil ein Nerv gereizt war oder entzündet. Und dadurch haben sich halt meine Muskeln dann entspannt, weil der Nerv dann sich beruhigt hat. So, und das hat mir dann geholfen. Jetzt fühle ich mich ein bisschen tight, also die Muskeln ein bisschen fest natürlich. Ist auch normal, wenn ich kaum irgendwie Matches gespielt habe und jetzt nach dem Match wirklich sehr tight. Also wirklich, ich kann ja kaum mehr runtergehen, aber ich stretch mich gleich nochmal ordentlich aus eine Stunde und gehe zum Physio, zur Massage und ja, passt schon.
Und ich muss noch einen Erklärungssatz hinterherhängen wegen der Olympia-Quali, weil eigentlich heißt es ja, man muss in einem Olympia-Zyklus muss man 2-mal im Billie Jean King Cup angetreten sein. Das ist aber eine Sonderregel, dass bei Korpatsch es zählt, dass sie nie nominiert worden ist und nie irgendwie abgesagt hat. Deswegen kann sie dann auch noch für Olympia nominiert werden. Und sie ist im Moment in einer sehr guten Position, tatsächlich für Olympia nominiert zu werden. Genauso wie Tatjana Maria, die ist relativ safe drin. Und auch Laura Siegemund hat noch die Chance, fürs Einzel nominiert zu werden. Also es ist doch etwas überraschend, dass vielleicht 3 deutsche Spielerinnen, dann 4 deutsche Spielerinnen mit Angelique Kerber, die mit Protected Ranking reingeht, dass die dann bei Olympia antreten können. Also
zusammen
maximal
150 Jahre alt oder so?
Ja, Korpatsch senkt den Schnitt um 3 Jahre.
Ja, aber ist halt auch für alle dann. Also geh jetzt mal weg von als die letzte Chance.
Ja, das glaube ich auch, natürlich.
Also außer Korpatsch, aber ja. Die anderen 3.
Das waren die Frauenmatches, die wir erlebt haben. Hast du noch eins oder? Ich glaube, wir
Nö,
können.
Ich schreibe mir immer hier eine Liste und wir haben sie einmal von oben nach unten abgearbeitet.
Sehr gut. Dann werden wir uns gleich wieder hören zu den Herren-Matches und da können wir dann darüber sprechen, dass Jan-Lennard Struff unter anderem sein Match gewonnen hat. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk.
Endlich geht sie los, die Formel-1-Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel-1-Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, spielt Novak Djokovic gerade sein Match gegen Pierre-Hugues Herbert. Er wird gefordert von Herbert. Er muss kämpfen, er muss ackern, aber es steht im Moment 6-4, 7-6, 5-4. Ich bin relativ sicher, dass wir das noch in diesem Podcast unterbringen, dieses Matchende. Er macht einen besseren Eindruck als in Genf letzte Woche.
Und es ist das klassische Djokovic-Erste-Runde-Match, was wir jetzt so häufig in den letzten Jahren gesehen haben. Er spielt irgendwie so 80% der Fähigkeiten, der Gegner ist gut im Match drin, das ist ziemlich unterhaltsam, wenn es drauf ankommt, zieht Djokovics Tempo an, wie zum Beispiel im Tiebreak des zweiten Satzes, da haben wir auch ein paar Mal einen richtig lauten Jubel von ihm gesehen und Djokovic hatte ja mal eine Phase, wo er total dominant in den ersten Runden aufgetreten ist, irgendwie so 2-3 Games abgegeben hat, aber das haben wir in den letzten Jahren so nicht mehr unbedingt regelmäßig gesehen und das passt jetzt so rein ins Bild der letzten Jahre. Jetzt haben wir natürlich diesen einen Schönheitsfehler der letzten Monate und das kann sein, dass der jetzt irgendwann in den nächsten Runden auftritt, kann aber auch einfach sein, dass Djokovic das jetzt wieder so eisern durchzieht, wie er schon so häufig gemacht hat.
Grumpy ist er nach wie vor, aber er muss sich reinarbeiten in dieses Turnier. Und er hat ja, wir haben es angesprochen, High Hopes, Low Expectations. Low Expectations heißt, vielleicht gewinnt das nicht das Turnier. Also so sehen die Erwartungen bei jemandem wie Novak Djokovic aus. Ich bin sehr gespannt auf den weiteren Verlauf seines Turniers. Alexander Bublik spielt auch gerade. Der hat den ersten Satz gegen Gregor Barrère gewonnen und könnte in der zweiten Runde auf Jan-Lennard Struff treffen. Jan-Lennard Struff hat heute gegen Roman Andres Burruchaga mit 6-3, 6-2, 6-1 gewonnen. Und ich möchte sagen, ja, Burruchaga war vielleicht der Aufgabe nicht ganz gewachsen, aber mit welchem Selbstvertrauen jemand wie Jan-Lennard Struff in so einer ersten Runde jetzt hier inzwischen auftaucht, in dem solche Bedingungen mit Kühle oder mit kühlen Temperaturen und mit Regen und so weiter so gar nichts ausmachen, Das ist schon eine ziemliche Entwicklung bei Struff.
Ja, und das war gar nicht mal, weil da gucken wir immer alle zuerst hin, gar nicht mal so eine gute Aufschlagsquote. Irgendwie mal wieder so um 53-54%. Dafür war es dann aber wirklich arg souverän. Also es kam mir nicht ganz so klar vor, wie es nachher auf dem Scoreboard steht. Aber es war jetzt auch nie gefährdet. Und er war halt jederzeit in der Lage, den Aufschlag seines Gegners zu gefährden. Und bei seinem ist er nie wirklich in Gefahr geraten. Ich denke, für ein großes Match bräuchte er jetzt ein bisschen mehr, vor allem was die Quote angeht. Aber ich würde mal sagen, er ist gut angekommen in dem Turnier. Und das ist jetzt ja auch nicht so, dass ihm das in absoluter Regelmäßigkeit passiert.
Nee. Struff hat am Ende hat er gegen Burruchaga wirklich deutlich dominiert und wir müssen gar nicht so viel darüber sprechen über das Match. Er hat es von vorne bis hinten dominiert. Wir lassen ihn dann mal sprechen, weil er hat uns dann sein Fazit auch noch mitgeteilt zu diesem Match.
Am Anfang war es relativ schwierig. Ich konnte nie einspielen heute. Hat lange geregnet. Dann wurde das Spiel ein bisschen verschoben. Ich dachte, ich habe noch ein bisschen mehr Zeit, war natürlich aber trotzdem rechtzeitig da. Aber mit Einspielen hat nicht geklappt, weil die Plätze halt nicht geöffnet wurden. Haben ein bisschen längeren Warm-up gehabt. Aber ich bin ja immer besser ins Match reingekommen. Am Anfang war es halt, habe das Break dann gemacht bei 4-3 zum 5-3, was sehr wichtig war. Und im zweiten hatte ich ein paar Breakbälle, habe das Break gemacht dann und bin von da an weggelaufen. Das war gut. Ja, hinten raus war ich sehr, sehr zufrieden. Ja. Ich kannte meinen Gegner wenig heute vor dem Match. Ja. Ist noch ein sehr junger Spieler, der noch nicht so viele Main-Draw-Matches hatte. Deswegen wusste ich nicht genau, was mich erwartet. Wir haben uns natürlich eingestellt darauf, so wie es ging. Aber es war nicht leicht vorhersehbar. Und ich weiß natürlich, wenn ich mit ihm sehr, sehr viele Rallyes spiele, Platzverhältnisse waren relativ langsam, fand ich. Die Bälle die fallen halt hinten manchmal in die Plane noch rein. Dann ist eine kleine Pfütze noch da, dann ist gehen die ein bisschen auf. Und deswegen war es sehr wichtig, dass ich druckvoll gespielt habe und es dann durchgezogen habe. Weil er ist 20 Jahre alt, wird ein guter Spieler bestimmt werden. Und war für ihn das erste Main Draw Grand Slam, glaube ich. Deswegen war es sehr wichtig, dass ich da direkt attackiere heute.
Ein sehr aufgeräumter Jan-Lennard Struff, der auch die Geschichte von Burruchagas Vater kannte. Burruchagas Vater, der 1986 das Siegtor im WM-Finale 1986 bei der Fußball-WM Argentinien gegen Deutschland geschossen hat.
Und Westdeutschland.
Westdeutschland geschossen hat, ja. Und tatsächlich war ich jahrzehntelang diesem Herrn Burruchaga, Jorge Burruchaga, sehr gram. Aber Jan-Lennard Struff hat nicht nur die Weltmeisterschaftsmannschaft von 1986 gerecht, sondern auch mich ein bisschen.
Hast du es ihm gesagt?
Nein, habe ich nicht. Ich habe nur gesagt, sie haben die gesamte Weltmeistermannschaft von 1986 gerecht. Da freute er sich drüber. Jan-Lennard Struff also in der zweiten Runde wartet noch auf seinen Gegner. Mariano Navona hat gegen Pablo Carreño Busta in 4 Sätzen gewonnen. 5-7, 6-1, 6-3, 6-0. Carreño Busta auch nach langer Verletzung wieder zurück. Hat im ersten Satz wirklich gut gespielt, aber konnte danach nicht mehr das Tempo halten. Mariano Navona trifft jetzt auf Tomas Machatsch. Der hat gegen Nuno Borges gewonnen in 3 Sätzen. Einmal gerade noch einen Blick zurück auf gestern. Dominik Köpfer hat gegen Daniil Medvedev verloren in 4 Sätzen. Medvedev spielt jetzt gegen Miomir Kecmanovic, hat okay gespielt, aber ich hatte immer das Gefühl, dass für Köpfer gestern Abend ein bisschen mehr drin war. Zu seiner Olympia-Geschichte ist, er ist im Moment von den 56 Spielern, die qualifiziert wären, ist er im Moment Nummer 55.
Und da kommen noch ein paar von hinten, ne? Glaube ich.
Ja, das sind aber gar nicht so viele. Da sind einige, die Nummer 5 oder 6 ihres Landes sind. Also es könnte sich ausgehen.
Warten wir mal ab, ne?
Ja.
Also ich meine, es waren für ihn, würde ich sagen, eigentlich ganz gute Bedingungen. Ich glaube, Medvedev hätte es gerne ein klein bisschen schneller gehabt. Und das war ja auch eins der Matches, wann ist das zu Ende gegangen? 11:30, 12 Uhr, so um den Dreh.
Halb eins.
Ja, siehste. Und das Ding, das hatten wir vorher, finde ich, gar nicht so bei den French Open mitbekommen, ne? Dass die jetzt einfach, sind jetzt natürlich auch die Wetter oder sind jetzt der Regen, aber wir erleben jetzt hier wirklich fast jedes Mal so eine Nacht wie in Australien, ne? Also irgendwie geht es immer bis 1 Uhr oder so.
Seit dem Umbau haben sie ja überall auf den Plätzen Flutlicht. Der alte Verbandspräsident von Frankreich hat gesagt, hier wird nicht zwischen 23 Uhr und 2 Uhr gespielt. Und ja, jetzt, wo der Umbau war und alle Plätze Flutlicht haben, ist dieses Zitat komplett aufgehoben und ad acta gelegt.
Ja, und Medvedev sah nicht so aus, als wenn er es so geil fand. Also, aber Köpfer ist dann natürlich genau der Terrier oder die Bulldogge, um sowas zu nutzen. Aber wir wissen auch, es ist natürlich die Art von Match, wo er nah dran kommt und dann aber doch noch weit weg oder weit genug weg ist für den Topspieler, dass der sich dann durchsetzt.
Also Daniil Medvedev gestern in die zweite Runde eingezogen. In die zweite Runde ist auch eingezogen Kaspar Ruud, der hat gegen Felipe Medigeni gewonnen in 3 Sätzen, trifft jetzt auf Alejandro Davidovic Fokina. Der hat sich in 4 Sätzen gegen Valentin Vacherot aus Monaco durchgesetzt. Und ich habe nach dem ersten Satz gedacht, vielleicht muss ich mal googeln, wie viele Monegassen schon mal in der zweiten Runde eines Grand-Slam-Turniers waren. Aber ich musste es dann doch nicht mehr.
Und ganz kurz, hast du gesehen, Ruud hat 90% aufgeschlagen. Also wenn er das macht, gewinnt das Turnier. Macht er wahrscheinlich jetzt nicht. Aber das fand ich schon erstaunlich, weil er hat in diesem Jahr beim Aufschlag wirklich zugelegt. Er ist auf einmal einer der besseren Aufschläger auf der Tour. Er hat irgendwie, wie Zverev, die Quote hochbekommen und er, finde ich, schlägt ziemlich akkurat auf. Und das war heute, sind wir ganz ehrlich, eine total langweilige Angelegenheit, die irgendwie so dahingeplätschert ist. Aber als ich so rübergeguckt habe und gedacht habe, 90% ist halt, das ist schon eine ganz schöne Ansage. Und auch wenn er nur 75% aufschlägt, die Kombination aus Aufschlag und dieser brutalen Vorhand auf dem Chatrier, die ist halt echt ganz schön gefährlich für die Gegner.
Kaspar Ruud also gegen Alejandro Davidovic Fokina. Ist ein Match, auf das ich mich sehr freue, auch wenn ADF, wie er genannt wird in den sozialen Medien, im Moment nicht die Form hat von zum Beispiel letztem oder vorletztem Jahr. Ein Spieler, der heute eine erstaunliche Form gezeigt hat, das war David Goffin und der ist der nächste Gegner von Alexander Zverev. Der traf heute in einem extrem stimmungsvollen Match auf Giovanni Pecci-Pericard, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, der hat aber das Turnier in Lyon, das Vorbereitungsturnier am Wochenende gewonnen und ist so ein bisschen, ja, hat gesagt, Joe Wilfried Tsonga sei sein Vorbild und er ist so in dieser Jugendschule der Franzosen mit Arthur Fies zum Beispiel, mit Lucas van Aasch und ist über 2 Meter groß, hat einen gewaltigen Aufschlag, hat eine gewaltige Vorhand, ist gut am Netz, hat einen Touch und so weiter. Und da habe ich gedacht, der gewinnt heute gegen Goffin. Der hat aber so eine Vintage-Leistung gezeigt und hat in 5 Sätzen gewonnen. Und wie er den Ball nach wie vor flach machen kann, wie er den Ball schnell machen kann, das ist nach wie vor eine Schau. Und was er cool gemacht hat, ist, nach dem Matchball hat er sich mitten auf den Platz gestellt und die Zuschauer angefeuert. Und die haben ihn dankbar ausgebuht und er hat sich darüber gefreut. Das war eine schöne Szene, die man David Goffin gar nicht so zutraut.
Ja, und dann, als er rausgegangen ist, standen dann auch irgendwie so 7 Fans, würde ich mal sagen, die was von ihm wollten. Und das fand er dann auch irgendwie ganz lustig. Also die wollten dann irgendwie so ein Foto oder so mit ihm. Ja. Und er hat da sehr drüber gegrinst. Und ist jetzt nicht so, dass er da in der Vergangenheit so häufig aufgefallen wäre. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber ein bisschen farblos war halt in der Vergangenheit schon. Und dass er das im Alter nochmal entdeckt, fand ich jetzt auch sehr lustig.
Ja, also David Goffin ist der Gegner jetzt von Alexander Zverev. Und Wenn er so spielt wie heute, kann er Alexander Zverev schon beschäftigen, finde ich.
Ja, hat ihn ja auch schon zweimal, meine ich, auf Sand geschlagen, unter anderem in Rom. Das sind ähnliche Bedingungen wie hier. Wenn Zverev da nicht reinkommt in die Partie, dann kann Goffin das schon schaffen. Aber wahrscheinlich kann ihn Zverev mit Aufschlag auf Armlänge halten.
Wir haben noch ein paar andere Ergebnisse. Taylor Fritz, der musste heute auch auf einen kleinen Court ran, auf den Court 9, musste gegen Federico Correa spielen und das war ein ganz wildes Duell. 2-6, 6-1, 6-2, 6-1, trifft jetzt auf Dusan Lajovic. Der hat gegen Roman Safiulin mit 6-4 im fünften Satz gewonnen. Giulio Zeppieri hat in vier Sätzen wahrscheinlich den einzigen gesetzten heute rausgenommen. Adrian Mannarino. Mannarino wird heilfroh sein, dass es jetzt auf den Rasen geht und hat insgesamt keine gute Leistung gebracht. Gute Leistung gebracht hat Thomas Martin Echeverri. Der hat gegen Arthur Cazot gewonnen in vier Sätzen. Das war das einzige etwas stimmungsvolle Duell heute während des Nachmittags, während nirgendwo anders Tennis lief. Echeverri trifft jetzt auf Arthur Rinderknecht und der hat gegen Adam Walton gewonnen in drei Sätzen. Echeverri ist für mich so ein kleines Dark Horse und ich glaube, dass er auch jemanden wie Kaspar Rüth in der dritten Runde beschäftigen könnte.
Ja, ich meine, er ist halt der langweilige Djokovic, ne? Also so kommt er mir vor. Djokovic ist sein großes Idol. Er stand hier letztes Jahr im Viertelfinale. Ich finde, er macht ein Match sehr schnell unspektakulär. Er verteilt die Bälle extrem gut, sicher und gut und ist ziemlich nervenstark. Und die Partie hier hätte auf jeden Fall im vierten kippen können. Die wäre wahrscheinlich auch bei vielen Spielern gekippt. Aber man muss sagen, er hat sich da schon festgesetzt in den Top 30, Top 40 und vor allem auf Sand ist er wahrscheinlich ein Top 20 Spieler. Und wäre auch gespannt, wenn er kommt, bis zu gut, wie das ausginge.
Holger Rune hat heute auch gewonnen gegen Dan Evans. 6-4, 6-4, 6-4. Haben vielleicht auch ein paar Leute mehr erwartet von dem Match. Am Ende hat es Rune sehr konzentriert durchgebracht. Trifft jetzt auf Flavio Cobolli. Der hat gegen Hamad Medjedovic in vier Sätzen gewonnen. Und Holger Rune wird aufpassen müssen gegen Cobolli. Das ist meine Bold Prediction.
Ja, Cobolli wird sicherlich irgendwie, also beide. Wie sprichst du denn aus? Medjedovic?
Medjedovic.
Medjedovic und Cobolli sind, glaube ich, beides zukünftige Top-30-Spieler, vielleicht sogar ein bisschen höher im Ranking. Und Cobolli hat auf jeden Fall so ein gewisses Flair. Und bin gespannt, wie er sich hier, naja, also ich weiß nicht, ob er über die nächste Runde hinauskommt, aber wie sich hier in den nächsten Jahren zumindest schlägt.
Alexis Menon hat gegen Alex Mickelson mal den Turbo angeschmissen, 6-1, 6-0, 6-2. Ich habe damit gerechnet, dass der Menon gewinnt, aber so, damit habe ich nicht gerechnet. Der arme Alex Mickelson, der ist aber einmal komplett durchgewalkt worden hier heute.
Ja, es war ein bisschen wie Bektasch, die zeitgleich mit ihm gespielt hat. Ich glaube, beides jetzt nicht so die geborenen Sandplatzspieler, Spielerinnen. Aber hat mich auch total überrascht. So klar hat die Menor wahrscheinlich auf Sand selten auf diesem Level gewonnen. Der tut sich ja durchaus mal ein bisschen schwerer auf dem Sand. Obwohl ja eigentlich aufgewachsen auf Sand.
Ja, in Spanien, genau. Und er trifft jetzt auf Raúl Munar in der nächsten Runde. Haben wir noch ein Ergebnis? Wir können gerade noch reinreichen, dass tatsächlich Novak Djokovic in unserem Podcast hier noch untergebracht worden ist. Der hat nämlich gerade gewonnen in drei Sätzen gegen Pierre Hugues und hatte keinerlei Probleme. Gucken wir auf das Programm von morgen. Morgen gibt es 64 Matches inklusive Doppel, die wurden halt heute abgesagt. Und da gucken wir mal drauf, wer auf diesem Center Court spielt. Sofia Kenin gegen Caroline Garcia ab 12 Uhr, danach Jesper de Jong gegen Carlos Alcaraz und dann Iga Świątek gegen Naomi Osaka. Viele Leute versprechen sich eine ganze Menge davon. Ich weiß nicht, ob es das halten kann. In der Night Session dann Richard Gasquet gegen Jannik Sinner. Iga Świątek und Naomi Osaka. Es wird wieder gesagt, es gibt keine Frauenmatches in der Night Session, aber sie haben den prominentesten Day Session Platz bekommen. Wenigstens etwas. Man muss ja den French Open dann auch zugestehen, dass sie ein bisschen wenigstens dran arbeiten.
Ah, ich vermute fast, das Fernsehen hat sich das gesichert. Also, weil das ist ja der Spot, der halt im französischen Fernsehen der begehrteste ist, weil er in den Abend hineingeht. Das war der Grund, warum Nadal da gespielt hat. Das ist der Grund, warum die allergrößten Matches sind die dritten auf dem Chatrier. Also die vierten dürften immer noch bei Amazon liegen, da muss man Kohle für hinlegen, also die Night Session, um das zu sehen, dürfte immer noch so sein, ne?
Ja, ja.
Und das dritte ist halt so das große, große Fernsehmatch in Frankreich, was dann auch reinleitet in die Abendsendungen und so. Also da setzt sich das Fernsehen hin, wen das Fernsehen haben will oder wen das Fernsehen aufbauen will. Und ich glaube, die sind ja schon pfiffig genug, dass sie jetzt auch merken, ja okay, Nadal ist vielleicht nicht mehr Und Świątek ist hier vielleicht diejenige, die, weiß ich, bis 2030 hier am Ende 8 Titel geholt haben wird oder so. Und ich kann mir einfach vorstellen, die wird jetzt hier aufgebaut werden und hat es ja auch absolut verdient.
Die Fans und die Verehrer der einhändigen Rückhand werden morgen ab 11 Uhr auf dem Suzanne Lenglen fündig, weil da dort Daniel Altmaier gegen Stefanos Tsitsipas spielen wird. Danach Ons Jabeur gegen Kamila Osorio, Andrei Rublev gegen Pedro Martinez und dann noch Coco Gauff gegen Tamara Sidancek. Hubert Hurkacz spielt auf dem Simon Mathieu, Daniel Collins gegen Olga Danilovic auch auf dem Simon Mathieu und dann haben wir noch Corentin Moutet gegen Alexander Shevchenko. Der Simon Mathieu ist tatsächlich so ein bisschen der Platz, der noch so hinter so einem Garten ist. Also man sieht den gar nicht erst. Aber ich glaube, der wird von Corentin Moutet morgen Abend nochmal so richtig angezündet werden. Was traust du Daniel Altmaier gegen Stefanos Tsitsipas zu? Tsitsipas hat einen guten Eindruck in der ersten Runde gemacht.
Hat er, und Altmaier hat halt bis in die Nacht gespielt. Ne? Mhm. Tsitsipas war irgendwie 8 Stunden vorher fertig. Sollte jetzt eigentlich im Profitennis keinen Riesenunterschied machen. Ich glaube halt, dass Tsitsipas am Ende nochmal zu explosiv ist. Also Altmaier hat viel Power. Ich finde, bewegt sich jetzt aber eben nicht ganz auf dem Elite-Level wie Tsitsipas. Und das ist, was Tsitsipas meiner Meinung nach auszeichnet. In der Offensive und auf Sand dann auch in der Defensive. Er kriegt viel zurück und er bewegt sich halt so beeindruckend in diese Bälle hinein, dass es sehr schwer ist, finde ich, da richtig reinzukommen in diese Matches bei den French Open. Und ich denke, dass es entweder ein enges 3- oder ein nicht so enges 4-Satz-Match werden wird für Tsitsipas.
Wir werden es morgen sehen. Morgen wird es höchstwahrscheinlich keinen Podcast geben. Ich werde höchstwahrscheinlich die Ergebnisse so ein bisschen zusammenfassen, vielleicht auch ein paar Sachen aus den Pressekonferenzen noch bringen. Aber morgen ist Philipp nicht da unterwegs und deswegen wird es morgen erstmal keinen Podcast geben in der Form, in der ihr es kennt, mit Philipp und mir. Wenn das euch trotzdem gefällt, was wir machen, dann freuen wir uns immer über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die beiden möchte ich auch finanziell unterstützen, weil es Freiberufler sind, das könnt ihr tun. In den Shownotes sind die Links zu Steady und zu PayPal hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.